Ja, das Thema heißt heute immer wieder sonntags. Und inspiriert hat es mich zu diesem Thema eigentlich durch einen Schlager, den es vor einigen Jahrzehnten schon gegeben hat in meiner Jugendzeit und der mal in der Hitparade auch ziemlich weit oben gestanden ist. Und ich habe kürzlich gehört, dass er heute immer noch gesungen wird in einer Talkshow am Sonntagvormittag, die wahrscheinlich keiner von uns kennt, weil wir alle Sonntagvormittag im Gottesdienst sind. Es geht in diesem Schlager um ein Liebespaar, das durch Musikanten aus Athen zueinander gefunden hat. Es heißt dort, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung und das sind dieselben Lieder, Dibidibdib und so heißt es dann weiter, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Also hier erinnert sich ein Liebespaar an ein paar gemeinsame Stunden, romantische Stunden, eine Begegnung. Und scheinbar war dieses Erlebnis so beeindruckend, dass sie jeden Sonntag gerne immer wieder daran denken. Und eigentlich sollte es ja so bei uns auch sein, jeden Sonntag, dass wir immer wieder auch daran denken, gerade an diesem Tag, was Jesus für uns getan hat. Oder wie würde wohl unser Sonntagslied lauten, wenn wir ein Sonntagslied in dieser Art verfassen sollten? Würde es vielleicht so heißen, immer wieder sonntags der gleiche Kampf, aus dem Bett zu kommen? Immer wieder sonntags der Stress, die Kinder fertig zu machen, sich fürs Musikteam vorzubereiten, Gottesdienstleitung, Abendmahl, Predigt, Kinderstunde, Stehkaffee, danach vielleicht noch in die Arbeit oder irgendwelche Kinderaktionen, Essen richten, Kaffee trinken mit Tante Bertha und so weiter. Immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags spulen wir vielleicht ein christliches Programm ab. Wir singen Lieder, manchmal immer die gleichen. Wir hören Gottes Wort, weil es natürlich dazugehört und sind vielleicht doch in Gedanken schon beim Mittagessen. Nachdem, wie Jesus mal gesagt hat, ist in Markus 7, Vers 6, mit den Lippen reden sie von mir, aber ihre Herzen sind ganz weit weg. Wir wollen heute mal ganz ehrlich mit uns selber sein und unsere Sonntagspraxis im Lichte Gottes anschauen und mit dem vergleichen, wie Gott es eigentlich gedacht hat mit dem Sonntag. Ich habe heute nur zwei Punkte. Das eine, der Sonntag als Ruhetag, und das zweite, der Sonntag als der Tag des Herrn. Und bevor ich weitermache, möchte ich einfach nochmal beten und vielleicht könnt ihr dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Sonntag geschenkt hast als deinen Tag. Aber wir müssen auch immer wieder bekennen, dass wir was ganz anderes draus gemacht haben, als du eigentlich gedacht hast. Und da schenke es einfach, dass wir heute still werden können und auch auf das hören, was du uns sagen willst, dass wir auch vielleicht manches verändern können in unserem Leben, in unserem Herzen. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Ja, das erste, der Sonntag als Ruhetag. Der Sonntag in der Zeit der Gemeinde löst er den Sabbat des Alten Testaments ab. Den siebten Tag der Woche, an dem Gott sogar selber einen Ruhetag eingelegt hatte, als er die Schöpfung vollendet hatte. Im 1. Mose lesen wir es ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 2, Vers 2 und 3. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und das erste Mal, dass Gott auch Israel diesen Ruhetag verordnete, das war ja bei der Speisung mit dem Manna in der Wüste. Könnt ihr nachlesen im 2. Mose 16. Und später auf dem Berg Sinai lässt Gott diese Ordnung im 4. Gebot niederschreiben. Das können wir im 2. Mose 20 nachlesen, ab Vers 8. Dort heißt es: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was mir besonders gefällt an diesem 7. Tag, als Gott ihn seinem Volk das erste Mal verordnet hatte, im 1. Mose 16, Gott machte für sein Volk diesen Ruhetag, aber er machte es auch möglich, diesen Tag einzuhalten. Indem er, als das Manna verteilt wurde, er am Tag vorher, am 6. Tag, praktisch die doppelte Portion gegeben hat. Ich möchte es auch noch aufschlagen im 2. Mose 16, Vers 28. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt euch am 6. Tag für 2 Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am 7. Tage. Also ruhte das Volk am 7. Tage. Ich denke, das wäre vielleicht auch ein ganz schöner Tipp für unsere Hausfrauen, die ja oft am Sonntag auch einen besonderen Stress haben, und die Männer wollen oft dann Sonntag auch ihre Knödel und so weiter alles oder was Besonderes haben. Vielleicht einfach mal am Samstag doppelte Portion kochen und am Sonntag die 2. Hälfte essen. Dann wird es auch für die Frauen ruhiger am Sonntag. Aber es ist übrigens so, im Neuen Testament werden alle Gebote, auch dieser 10 Gebote, wiederholt, bis auf das eine Gebot, auf das Sabbatgebot. Es heißt dann sogar im Römer 14, Vers 5, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott, und so weiter. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber eines finden wir auch im Neuen Testament: Gott möchte uns teilhaben lassen an seiner Ruhe. Aber es geht darum, dann im Neuen Testament nicht in erster Linie um ein Nichtarbeiten, sondern um ein Ablegen der eigenen Werke, um zur Ruhe zu kommen von unseren eigenen Werken. Das können wir im Hebräerbrief nachlesen, Hebräer 4, Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und so weiter. Also Gottes Wort ist uns dabei behilflich, auch das zu erkennen, dass Gott uns seine Ruhe schenken möchte. Und vielleicht kommen wir deswegen oft nicht zur Ruhe, auch am Sonntag, weil wir unter der Woche manches getan haben, ohne den Herrn, ohne ihn zu fragen, ohne seine Führung in unserem Eigensinn. Wir kennen vielleicht die Verse im Haggai im Alten Testament, ziemlich am Ende. Haggai 1, Vers 9, hier spricht Gott zu seinem Volk. Hier geht es um den Wiederaufbau des Tempels. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Herr über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir das von Jesus lernen. Jesus hat auch am Sabbat gearbeitet und hat manchen Anstoß erregt bei den Pharisäern, weil er gerade oft am Sabbat geheilt hatte. Aber er hat es unter Gottes Führung getan, unter der Führung seines Vaters, und deswegen konnte er ruhen in Gott. Und darum geht es auch in unserem Leben, dass wir unter seine Führung kommen, in seine Ruhe. Nicht, dass wir ständig danach schauen, der oder der arbeitet am Sonntag. Und ich bin ja selber Krankenpfleger, ich muss manchmal 4 Sonntage im Monat arbeiten, weil immer wieder auch Leute da sind, die ausfallen. Und dann geht es wieder in die Arbeit nach dem Gottesdienst. Aber es geht vor allem darum, dass wir in seine Ruhe hineinkommen, in seinem Frieden stehen, unter der Führung Gottes. Das war das Erste, der Sonntag als Ruhetag. Und das Zweite, der Sonntag ist für uns, für die neutestamentliche Gemeinde, der Tag des Herrn. Im Neuen Testament, so finden wir es auch in der Bibel, tritt an die Stelle des Sabbats, des siebten Tages, der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung und Erscheinung unseres Herrn. Und so finden wir es auch zum Beispiel im Johannesevangelium, wo von der Auferstehung berichtet wird. Johannes 20 heißt es, Vers 1, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein weg war. Und Vers 19, am ersten Tag dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren und so weiter, trat Jesus mitten unter sie. Der erste Tag war der Tag der Auferstehung. Es war nicht irgendein Tag, es war der erste Tag, mit dem eine Woche begann. Und an diesem Tag wurde auch später in den Gemeinden das Wort Gottes gepredigt und wurde im Brotbrechen an den Opfertag Jesu gedacht und Gemeinschaft gepflegt. So heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und so weiter. Also hier findet man immer wieder Hinweise darauf, dass im Neuen Testament der Sonntag der besondere Tag des Herrn war. Und auch die Sammlung für notleidende Geschwister wurde am ersten Tag der Woche durchgeführt. Was lernen wir daraus? Ich denke, es geht vor allem darum, im Neuen Testament, dass wir nicht irgendwelche Regeln und Gesetze einhalten, sondern darum, dass Jesus den ersten Platz bekommt in unserem Leben und in der Gemeinde. Es war auch kein Zufall, dass das Pfingstfest auf ein jüdisches Fest fiel, an dem die Erstlingsfrucht Gott gebracht wurde und nicht nur das, was übrig geblieben ist. Gott sollte das Erste bekommen. Und so ist auch der Sonntag der erste Tag der Woche, an dem wir uns darauf einstellen, auch für den Rest der Woche den Herrn an die erste Stelle zu setzen. Die Frage an uns: Prägt dieser Gedanke unseren Sonntag? Wenn ja, dann sind wir heute mit großen Erwartungen zum Gottesdienst gekommen und mit Gebet. Vielleicht mit dem Gebet: Herr, ich möchte, dass du noch mehr Raum in meinem Leben einnimmst. Sprich du heute zu mir. Schenk es dem Prediger, den Geschwistern, dein Wort, so wie es jeder braucht, weiterzugeben. Und vielleicht haben wir auch gebetet: Herr, ich möchte auch einen Teil beitragen zum Gelingen des Gottesdienstes, zu deiner Ehre. Vielleicht durch ein Zeugnis, ein Wort, ein Lied. Oder vielleicht einfach nur durch einen freundlichen Blick den Geschwistern gegenüber. Durch eine Ermutigung, vielleicht Ermahnung, durch ein Gebet, eine Gabe. Und ich bin mir sicher, jeden von uns wurde auch heute etwas von Gott gegeben, was er mit in den Gottesdienst bringen kann, was er weitergeben kann. Denn so wird es uns auch gezeigt, zum Beispiel im Römer 12, Vers 1 heißt es: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und Vers 4 geht es dann weiter: Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgaben haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Hier finden wir immer wieder das Wort: Ist euch gegeben, so macht's einfach. Und dafür ist auch der Gottesdienst da. Gott hat jedem von uns was gegeben. Und keiner ist irgendwie besser oder schlechter, sondern jeder kann das einbringen, was Gott ihm auch heute gegeben hat. Und wie ich schon gesagt habe, es kann auch nur ein Blick sein. Kein missmutiger Blick, sondern ein freundlicher Blick, um den anderen zu ermutigen, aufzurichten. Und wir dürfen es vom Herrn erwarten, auch wenn wir mit diesem Gebet in den Gottesdienst gehen: Herr, schenk mir was, was ich weitergeben kann, was ich beitragen kann. Der Herr wird es mit Sicherheit erhören, beziehungsweise er hat es schon vorher erhört, denn er hat jedem von uns eine Gabe gegeben. Und es ist sein Wille, dass wir es einfach weitergeben, was wir geschenkt bekommen. Gott will keinen Ein-Mann-Gottesdienst. Gott will kein stures Programm, das jeden Sonntag abgespult wird. Er will lebendige Gemeinschaft. Er will Wort Gottes, das zum Leben wird. Echte Freude und Liebe untereinander. Und das hat auch die Urgemeinde geprägt, dass es sogar mal so war, dass die Erde gebebt hat, als die Geschwister miteinander gebetet haben. Und ich glaube, das war eigentlich auch die evangelistische Wirkung des Gottesdienstes damals. Ich glaube nicht, dass der Gottesdienst in erster Linie eine Evangelisation sein soll. Gottesdienst ist eigentlich was für die Gemeinde, wo wir uns gegenseitig stärken dürfen und aufbauen dürfen unter Gottes Wort. Und doch hat der Gottesdienst auch eine evangelistische Wirkung. Und doch gibt es immer wieder Menschen, die Gott noch nicht kennen und die auch in seinem Gottesdienst sitzen. Und ich weiß es auch von mir, als ich die ersten Male Gottesdienst erlebt habe: Ich kann mich nicht mehr an die Predigt erinnern, aber ich kann mich an Menschen erinnern, an freundliche Menschen, an liebevolle Menschen, an Menschen, die auf mich zugegangen sind. Und so soll es auch bei uns sein. Der Sonntag ist ein Tag der Gemeinschaft mit dem Herrn, und untereinander. Und die Traunreuter dürfen uns beobachten. Entweder sie kommen oder sie sehen uns, wenn wir hinausgehen aus dem Gottesdienst. Sie werden unsere Gesichter anschauen und werden sich entweder denken, komisch, der ist vorher missmutig reingegangen und kommt nachher missmutig wieder raus. Scheinbar nicht viel dran. Oder sie werden sagen, es muss doch was sein an dem Gottesdienst. Ich habe ihn vorher gesehen und nachher. Nachher hat er richtig gestrahlt. Da muss doch auch was gewesen sein, was für mich interessant sein könnte. Der Apostelgeschichte war es so. Dort heißt es in Kapitel 2, Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen bei dem ganzen Volk. Sie fanden Wohlwollen bei dem ganzen Volk. Das war einfach die Wirkung ihrer Gemeinschaft, ihrer Liebe untereinander. Nicht, dass sie dem Volk vorgepredigt haben und kritisiert haben und gezeigt haben, wie gut sie sind, wie schlecht die anderen sind. Sie haben gemerkt, das sind Leute, denen können wir was abnehmen. Denen ihr Leben strahlt Gott aus. Johannes 13, 35 heißt es auch, darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nicht weil ihr so gut predigen könnt, und weil ihr Liebe habt untereinander. Nicht, weil ihr so alles so genau wisst und alles biblisch so genau festlegen könnt und darlegen könnt, sondern weil ihr Liebe habt untereinander. Zum Schluss noch ein Wort zur Predigt. Es ist ja für viele der anstrengendste Teil des Gottesdienstes. Ein Gottesmann schrieb einmal folgende Anweisungen für ein gewinnbringendes Hören des gepredigten Wortes Gottes. Dieser Mann hieß Richard Baxter. Er schreibt, machen Sie es sich zur Aufgabe, das Wort während der Predigt auf Ihr Leben anzuwenden. Schieben Sie nicht alles auf den Prediger wie jene, die sich nur in Bewegung setzen, wenn man sie von hinten vorwärts schiebt. So wie für den Prediger gibt es auch für Sie Arbeit. Sie haben die ganze Zeit über genauso viel zu tun wie er. Sie müssen Ihre Ohren öffnen und das Gehörte verdauen, weil Ihnen das niemand abnehmen kann. Deshalb sollten Sie während der ganzen Zeit nicht untätig sein und Lässigkeit in Bezug auf das Hören verabscheuen. Das Gleiche gilt auch für einen faulen Prediger. Lassen Sie Ihre Bibel aufgeschlagen und folgen Sie den Aussagen des Bibeltextes. Überprüfen Sie die Aussagen des Verkündigers. Machen Sie sich Notizen, finden Sie das Thema heraus, schreiben Sie Gliederungspunkte und Anwendungen auf. Bitten Sie Gott, dass er Ihnen hilft zu erkennen, in welchen Bereichen er das Wort in Ihrem Leben angewandt haben möchte. Also die Vorbereitung für den Gottesdienst gilt nicht nur für den Prediger, für den Gottesdienstleiter oder für das Musikteam. Jeder von uns hat die Aufgabe, den Gottesdienst im Gebet vorzubereiten und selbst mit gereinigten Herzen zu kommen. Sonst sind wir hier als ein Hindernis im Gottesdienst. Wenn wir mit Streit und Unversöhnlichkeit hierher kommen, wenn wir vorher unseren Ehekrach hatten und dann verbissen auseinandergehen, dann sind wir auch im Gottesdienst kein Segen, sondern ein Hindernis. Und natürlich gehört auch zum Gottesdienst dazu, dass wir rechtzeitig aufstehen und natürlich auch am Samstag rechtzeitig ins Bett gehen. Sonst ist auch das Aufstehen schwierig. Ich fasse noch mal ein paar Punkte zusammen zum Schluss. Gott schenkt uns den Sonntag, um zur Ruhe zu kommen. Aber es ist so, wie Jesus sagt, dieser Tag ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und es geht auch darum, von den eigenen Werken zu ruhen. Und das gilt aber auch nicht nur für den Sonntag. Der Sonntag ist der Anfang, wo wir uns darauf vorbereiten können, auch unter der Woche ganz für Jesus zu leben. Und das Zweite, der Sonntag ist der Tag des Herrn, der erste Tag der Woche. Und wie es in dem Lied heißt, mit dem Herrn fang alles an, froh wirst du dann dein Werk vollenden. So dürfen wir am Sonntag anfangen, dem Herrn an erster Stelle zu setzen und ihm zu dienen. Und dazu dient auch heute die Gemeinschaft, die Predigt, das Brotbrechen, das Singen, unsere Unterhaltung und alles, was wir heute tun. Noch ein Denkanstoß zum Schluss. Was ist wichtiger? Die Gewohnheit, zum Gottesdienst zu gehen, immer pünktlich zu sein, immer da zu sein? Oder ein Herz für den Herrn zu haben, für die Geschwister und für den Gottesdienst? Amen.